Ich möchte mit euch heute Morgen ein weiteres Gleichnis anschauen und das findet ihr im Lukas-Evangelium Kapitel 13 ab Vers 18. Lukas 13 ab Vers 18. Ich gehe erst einmal wieder auf den Zusammenhang ein, auf den Kontext und dann auf das Gleichnis selbst, versuche etwas von dem Bild zu erklären, das dort gebraucht wird. Und eigentlich handelt es sich hier dabei auch wieder um zwei Gleichnisse, aber zwei Gleichnisse, die sozusagen als Doppelung ein und dieselbe Zielrichtung haben. Aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns das Kapitel 13 an. Erst einmal kommt da zu Anfang Jesu Stellungnahme zu dem Turm von Siloa, der dort Menschen erschlagen hat. Und auch von Pilatus, der in Galiläa einige Menschen getötet hat. Und da die Aufforderung Jesu, denkt ihr, dass ihr besser seid? Also wir könnten das auch sagen, auch das Unglück kann auch den Frommen betreffen. So könnte man es ausdrücken. Nicht diejenigen, die an einem Unglück gestorben sind, sind immer nur die Bösen dabei. Das sollten wir uns als Christen auch merken. Ich werde das ja nicht mehr auslegen. Das erinnert mich immer bloß wieder, wenn nach jeder Katastrophe ich irgendwelche E-Mails von irgendwelchen Christen bekomme, die mir dann sagen, ja, dass das ja eine ganz besondere Unmoral war. Nicht? Da war ja in New Orleans da, diese Überschwemmungskatastrophe, habt ihr wahrscheinlich auch welche bekommen. Und dann stand da, ja, das war wegen den Homosexuellen in New Orleans. Dass da natürlich auch massenhaft Leute ihr Hab und Gut verloren haben, die damit gar nichts zu tun haben und die paar Homosexuelle in der Innenstadt sogar relativ trocken davon kamen, das vergessen die dann alles ein bisschen. Also man sollte nicht bei jeder Katastrophe danach suchen oder was weiß ich, beim Tsunami, dann sagt er, ja, mein Nachbar, der war auch ungläubig und der hat da gerade Urlaub gemacht und deshalb kam der Tsunami dahin, das ist natürlich alles Quatsch. Und das sagt Jesus hier auch, da gibt es den Turm, der erschlägt die Guten und die Bösen und wir können gar nicht darauf antworten. Das ist ja manchmal so eine Sache, wir würden gerne eine Antwort haben. Wir würden gerne beim so einem Turm Einstoß haben. Der eine Ziegelstein fällt dem auf den Kopf, der so böse war. Und der gerecht ist, der steht mitten im Hagel und passiert nichts. Aber das ist leider nicht immer so. Sondern wir wissen, dass auch in der Gemeinde gibt es, dass der Ehepartner plötzlich stirbt, dass die Kinder krank werden oder sonst irgendetwas. Dass Christen Krebs bekommen können oder psychischen Erkrankungen leiden können. Und es gibt da keine Pauschalantwort. Und das sagt Jesus hier relativ deutlich. Nicht? Also den Menschen seiner Zeit. Und dann kommt das Gleichnis vom Feigenbaum, der keine Frucht bringt und der dann eben da abgehauen wird. Dann kommt ein Bericht, jetzt kein Gleichnis, sondern ja ein Bericht, dass Jesus in der Synagoge lehrt an einem Sabbat. Wir haben das gestern schon mal gehabt, dass Jesus scheinbar mit Vorliebe am Sabbat geheilt hat. Ich weiß nicht, warum, vielleicht war immer so ein bisschen auch die Provokation mit dabei, ihr sollt jetzt mal lernen, das geht am Sabbat auch, vielleicht. Ja, jedenfalls hier erheilt die Frau, die dort verkrüppelt ist und macht sie gesund. Und dann kommt unser Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Senfkorn und dann direkt danach das Gleichnis vom Sauerteig. Und beide haben ja die Ausrichtung, dass sie uns vor Augen führen wollen, wie ist das Reich Gottes? Übrigens hat das Lukas häufiger, vielleicht kommt auch noch ein anderes dran, man nennt die ja Reichsgottesgleichnisse. Also die erzählen wollen, wie das Reich Gottes ist. Und Reich Gottes hat immer eine doppelte Ausrichtung. Reich Gottes meint nämlich einerseits das irdische Reich Gottes, deshalb predigt Jesus hier auch, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das ist das Reich Gottes, was schon anfängt hier auf der Erde. Und dann hat Reich Gottes natürlich immer auch den Aspekt vor Augen, dass es etwas Zukünftiges ist. Deshalb manche dieser Gleichnisse beziehen sich auf die Gegenwart und manche beziehen sich auf die Zukunft und beide auf das Reich Gottes. Wir können es wahrscheinlich am einfachsten so zusammenbringen, indem wir sagen, das Reich Gottes fängt an da, wo sich ein Mensch Gott gegenüber öffnet. Da ist der schon Bürger des künftigen Reiches Gottes, aber das ist jetzt im Kleinen. Und in der Fülle kommt das Reich Gottes, wenn Jesus hier auf der Erde regieren wird. Also so können wir das zusammenbringen. Einmal das Reich Gottes als Kommendes, einmal das Reich Gottes als jetzt schon Beginnendes. Und direkt danach kommt dann das Beispiel von der engen und der verschlossenen Pforte, dass wir da durchringen sollen, um ins Reich Gottes hineinzukommen. Das geht dann eben noch weiter mit dem Hausherren, der dann die Türen verschlossen hat für diejenigen, die zu spät gekommen sind. Also hier, es ringt darum, auch ins Reich Gottes reinzukommen. Und hier merken wir, scheinbar ist das Thema, sowohl vorher als auch nachher, ist, wie ist das Reich Gottes? Wie sollen wir uns verhalten in Bezug auf die Predigt zum Reich Gottes? Vorher ist die Anknüpfung, Jesus zeigt sich als derjenige, der das Reich Gottes beginnen lässt, indem er die Krankheit besiegt. Und an anderen Stellen auch die Besessenheit. Das ist ja ein Ausdruck des Reiches Gottes. Hier ist die absolute Herrschaft Gottes auch über die Krankheit. Und diese Frau wird gesund. Und das, was wir jetzt nachher haben, ist sozusagen fast eine Deutung dafür, wo Jesus zum Ausdruck bringt, hier, in dem, was ihr gesehen habt, da ist das Reich Gottes schon angefangen, im Kleinen, eben das Senfkorn. Und im Großen wird es in der Zukunft kommen und deshalb danach der Blick in die Zukunft, wenn wir ins Reich Gottes in die Ewigkeit reingehen. Also erstmal das Kleine beginnt hier und heute, zur Zeit Jesu, er macht Menschen gesund. Dann aus dem Kleinen wird etwas Großes und um in dieses Große, nämlich die Ewigkeit Gottes eingehen zu können, müssen wir darum ringen. Und das ist das, was nachher kommt. Also auch hier ist, meine ich, dieses Gleichnis nicht zufällig angeordnet, sondern es hat auch in der Predigt und im Verhalten, im Auftreten Jesu einen gewissen Sinn dafür. Nun, dann lese ich jetzt erst einmal, und zwar zu den ersten Teil. Er sagte nun, das Reich Gottes ähnlich, und womit soll ich es vergleichen? Es ist einem Senfkorn ähnlich, das ein Mensch genommen und in seinen Garten geworfen hat. Es ist gewachsen und zu einem Baum geworden, und die Vögel des Himmels ruhen in seinen Zweigen. Dieses Gleichnis kommt sowohl im Matthäusevangelium vor, als auch im Markusevangelium und sogar im Thomasevangelium. Ja, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, Thomas, das ist denn nicht mehr in der Bibel drin. Vollkommen zu Recht, das Thomas-Evangelium ist ein apokryphes Evangelium aus dem 2. Jahrhundert, aber immerhin ist doch erstaunlich, dass das wieder aufgreift. Wahrscheinlich hat er irgendwie ein paar Sachen zusammengesucht, die er schon kannte aus den anderen Evangelien und hat dann seine eigenen Fantasien dazu gebracht, weil dieses Thomas-Evangelium ist manchmal auch richtig rührend, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mal ganz angenehm zu lesen, fast so wie ein Märchenbuch für Kinder. Eine so der bekanntesten Geschichten, die kennt ihr ja vielleicht auch, ist dann, dass Jesus mal mit seinen Freunden spielt, ne, und da ist es so, einer, der fällt vom Dach und Jesus ihn dann kurzerhand wieder zum Leben erweckt. Und einfach die Überlegung, ja, wenn Jesus auch schon als kleines Kind Gott war, warum eigentlich nicht? Eine andere Szene, die ist noch früher, das ist nämlich, als Jesus geboren wird, dann kommen dann die Angehörigen von Maria zu Jesus und die sagen, ja, Maria, du hast ja hier schon mit deinem Mann zusammen geschlafen und deshalb ist ja das Kind da und das war ja alles hier nicht in Ordnung und Maria kann sich jetzt ja nicht wehren. Und dann steht der kleine Säugling auf, hebt die Hand hoch und sagt, nein, Maria ist unschuldig, ich bin vom Heiligen Geist gezeugt. Legt sich wieder hin und schläft weiter. Auch eine schöne Geschichte, ne? Aber wahrscheinlich war das alles nicht so, sondern das war die Fantasie des 2. Jahrhunderts, wie man sich halt vorstellt, ja, wie hätte es sein können? Und da sind noch so ein paar rührende Geschichten mit drin. Aber wie gesagt, ein paar sind auch aus der Bibel und so ist das hier auch eine Geschichte, die im Thomas-Evangelium vorkommt. Aber wie gesagt, bei den anderen auch. Das, was uns auch auffällt, ist, dass bei Markus, da steht nur die Sache von dem Senfkorn und nicht mehr das vom Sauerteig. Bei Matthäus haben wir sowohl Sauerteig als auch Senfkorn. Also das jetzt nur mal zur Hintergrundinformation, falls euch die irgendwo auffallen. Das, was ihr schon allein von der äußeren Form seht, ist, zweimal an dieser Stelle stellt sich Jesus selbst eine Frage. Das lesen wir in Vers 18. Er aber sprach, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Und dann nochmal Vers 20 und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Und hier könnten wir sagen, hey, das hast du doch gerade schon mal gefragt. Warum hier noch eine Verdopplung? Erzähl doch einfach weiter. Nun, da müssen wir dran denken, das war eine typische Form der Rabbiner, so wie sie gelehrt haben. Das fällt uns ja manchmal in der Bibel auf, dass das so Doppelungen sind. Nicht? Dann steht da zum Beispiel, und er sagte und sprach. Nicht? Oder so etwas. Also immer so Doppelungen. Und diese Doppelungen waren typisch rabbinische Formen. Also das waren Lehrformen zur damaligen Zeit, damit sich Leute Sachen besser einprägen konnten. Und das kennen wir bis heute. Wiederholung, die prägt sich besser ein, damit kann man besser lernen. Und deshalb hier auch eine Wiederholung. Im Grunde genommen ist es genau dasselbe. Dieses, das hier hingewiesen wird auf nun. Er aber sprach, dieses aber sprach, ist beim Luther nicht so schön dabei. Eigentlich ist da nämlich ein nun mit drin. Er nun, aber sprach, aber nun, müsste man da sagen. Das deutet darauf hin, dass irgendwie er etwas Neues reinbringen will. Also das heißt, er geht von der Heilung zu etwas Neuem über. Und das ist ja auch klar, er geht von seinen Taten zu einer Predigt über dabei. Es ist eine gewisse, natürlich pädagogische Absicht. Jesus will den Leuten ja etwas vom Reich Gottes erklären. Wenn ihr das einmal durchlest, nur diese zwei Verse, dann fällt euch auf, dass dort fünfmal, zumindest im Griechischen, im Deutschen kann man das leider nicht ganz so genau sehen, aber fünfmal Vergleiche angesprochen werden. Also zuerst einmal sagt er, wem gleicht das Reich Gottes? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und so weiter. Und dann, ja, also im Griechischen ist hier fünfmal das Gleiche drin. Im Deutschen ist das manchmal etwas wegfallen lassen. Jetzt können wir da natürlich keine riesige Sache draus ziehen, aber immerhin wird uns dabei deutlich, diese Verbindung soll ganz stark in den Vordergrund geschoben werden. Es ist nicht gleich, sondern es ist ein Vergleich. Also wir sollen nicht auf die Idee kommen, hier ist alles identisch, dass wir jedes Detail deuten, was nun in diesem Gleichnis mit enthalten ist, sondern dass wir sehen, es gibt gewisse Parallelen und Ähnlichkeiten, es gibt natürlich auch Unterschiede, aber diese Vergleiche. Das fällt auch dadurch auf, weil in den Parallelberichten bei Matthäus und bei Markus, da finden wir nur ein- bis zweimal den Hinweis, es ist gleich und dann ist es, bleibt es dabei. Hier wird das noch mehr in den Vordergrund geschoben. Es ist einmal, wer das jetzt genauer wissen will, der Begriff Isos, das bedeutet von derselben Größe oder von derselben, ist es gleichwertig, und das andere Isomoios, das bedeutet von derselben Art, ähnlich, eine Analogie, das wird damit verglichen. Das Besondere im Vergleich zu anderen Evangelien ist auch, dass Jesus hier in erster Person Singular spricht, also in Ich. Bei dem anderen wird es mehr berichtet, hier ist Ich, Jesus spricht wörtliche Rede sozusagen. Man könnte sagen, Anführungsstriche oben, Jesu Rede, Anführungsstriche unten, es wird nicht frei zusammengefasst, sondern so wiedergegeben, wie es dem Lukas überliefert worden ist. Die Frage, die sich hier stellt, also zweimal, ich habe es ja gesagt, wem ist das Reich Gottes gleich? Mit wem soll ich es vergleichen? Normalerweise, wenn wir solche Fragen stellen, dann wollen wir eine Antwort darauf. Hier gibt Jesus die Antwort selbst. Es ist also eine Art rhetorische Frage, keine ernst gemeinte Frage. Er erwartet nicht, dass die Jünger ihm eine Antwort geben. Hier kommt ja auch zum Ausdruck, der Einzige, der zuverlässig Auskunft geben kann, wie das Reich Gottes ist, ist ja Jesus. Wer sollte sonst tun? Denn die anderen Leute haben ja mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Die kommen ja höchstens durch Jesus hinein. Also insofern eine rhetorische Frage, die die Leute aufmerksam machen soll auf das, was jetzt nachher gelehrt wird. Also auch mehr eine Form, eine Lehrform, um die Aussage, die dann kommt, mehr zu unterstreichen. Und ehe ich jetzt auf die Details eingehe, möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen, was dann da so in der Kirchengeschichte Leute zugesagt haben, was das nun alles ist. Und jetzt nehme ich ja kurz und halber dann auch gleich das nächste Gleichnis mit hinzu und dann kommen wir detailliert dazu, wie ich meine, dass wir es gut verstehen können. Also, da ist zum Beispiel der Irenäus von Lyon. Der hat nämlich gesagt, das Samenkorn, was da reinfällt, ist die göttliche Gnosis, also das göttliche Weisheit, das göttliche Wissen. Und die Erde, die es aufnimmt, das ist das Innere des Menschen, sozusagen der gute Boden. Er übernimmt das dann von dem Gleichnis des vierfachen Ackers, also da fällt das Wort hinein. Und dann die Frau mit dem Sauerteig, da ist die Frau, die den Sauerteig verbirgt, ist die Weisheit und der Sauerteig ist dann der Erlöser, der reingesetzt wird. Interessante Deutung, nicht? Also in der Kirchengeschichte. Zweitens Origenes. Origenes sieht in der Frau bei dem Sauerteig die Kirche und den Sauerteig selbst als Heiligen Geist. Also der Heilige Geist kommt in die Kirche hinein und durchsäuert alles und schließlich sind alle vom Heiligen Geist erfüllt, also dadurch drungen. Das ist Origenes dabei. Er hat dann auch noch gedeutet, dass da drei Maß stehen, also wir sehen dann ja hinterher, werden ja drei Maß Mehl genommen. Ich werde das später noch etwas erklären. Und da sagt er, diese drei sind ein Beispiel für Leib, Geist und Seele und die sollen alle vom Heiligen Geist durchdrungen werden. Also der Mensch in all seinen Ebenen seines Seins soll da geheiligt werden. Und dann sagt er hinterher, es ist ja ein großer Leib, nämlich ein Brot sozusagen, was da rauskommt. Und das soll die Einheit der Gemeinde ausdrücken. Schön, nicht? Also was man da alles drin finden kann. Und dann Kyrillus von Alexandrien, der hat gesagt, das Senfkorn ist die Verkündigung des Evangeliums. Und deshalb, das, was dann daraus wächst, ist der Erfolg der Mission. Also das Große, was dann aus dem kleinen Bemühungen wächst. Ambrosius von Mailand, der sagt, dass der Senfkorn sei der Glaube des Menschen und hier genüge schon der kleine Glaube, so wie Jesus ja auch sagt, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg sprechen, hebe dich hinweg und gehe ins Meer und das würde dann auch funktionieren. Und hier sind die Äste an dem Baum, das sind dann die Apostel gewesen, denn die spenden ja der Gemeinde den Schatten, die können darin wohnen und wir heute in der Kirche wohnen auf den Ästen, die aus Jesus herausgewachsen sind und dann eben die Apostel sind, mit denen wir zu tun haben. Er ging dann im zweiten Gleichnis davon aus, dass der Sauerteig sei Jesus und die Frau, die sei die Gemeinde und Christus müsse ins Innerste der Gemeinde und des Geistes hinein transferiert werden. An einer anderen Stelle redet er dann davon, dass der Teig eigentlich die Welt ist und die aufgeht durch das Gesetz, also dass die Sünde, die treibt das alles auf und dadurch würde dann deutlich, dass sie eben, das ist ja schlecht, das alles durchdringt. Ich sage auch nachher, warum er das Schlechte damit hineinnimmt. Gregor der Große, der sagt, das Senfkorn ist Christus, der ist nämlich klein und demütig im Fleisch, weil er da nicht als Gott auftritt. Und dann hinterher wächst aus dieser Demut seine große Macht, wenn er in Herrschaft einmal wiederkommen wird, in Herrlichkeit, wie wir das in der Offenbarung lesen oder auch in Matthäus 24 und 25 lesen können. Und in denen die Zweige sind für ihn die Prediger und in denen ruhen dann die Vögel und die Vögel sind die Seelen der Gläubigen. Beda Venerabilis, der meinte dann, dass Christus sei das Senfkorn, der Garten sei die Kirche, das Wachstum des Kornes sei die Verbreitung des Evangeliums in der Welt und das Wachstum der Gläubigen. Und Luther, der meinte, hier solle ausgedrückt werden, dass die Kirche schwach ist, so wie der Senfkorn eigentlich schwach ist und so wie eben das bisschen Mehl eigentlich auch schwach, also der Sauerteig schwach ist und wie Gott dann Großes aus Kleinem machen kann. Und ich glaube, dabei lasse ich es mal mit dem Durchblick über die Kirchengeschichte. Ich will auch gar nicht sagen, dass diese Interpretationen alle nicht stimmen. Wir sollten eine gewisse Hochachtung haben vor unseren Glaubensvorbildern der Vergangenheit. Was wir allerdings merken, ist, dass man schon relativ schnell dahin kommt, so etwas allegorisch zu interpretieren. Das war halt damals durchaus üblich und das machen manche Prediger heute auch. Allerdings kommen wir dann schnell in Schwierigkeiten, denn dann kann man alles in allem wiederfinden, gerade was man will. Ihr seht hier einmal, ist das eine ist die Gemeinde und für die andere ist die Seele und für andere ist es die Welt und für die andere ist die Mission. Und ja, und was ist es jetzt? Ja, da müssen wir sagen, das ist eben dann alles ein bisschen schwammig. Wenn wir versuchen wollen, es genau oder relativ genau zu analysieren, müssen wir sehen, gibt Jesus selbst eine Interpretation dafür? Lässt sich aus dem Kontext eine Interpretation ableiten, aus Parallelstellen eine Interpretation ableiten, aus dem Wortlaut selbst, also wenn wir jetzt grammatikalisch analysieren und so, und dann könnten wir zu einem Ergebnis kommen. Und wir müssen immer vor Augen haben, bei einem Gleichnis lässt sich nie alles interpretieren. Sonst interpretieren wir das häufig über. Also wenn wir jetzt jedes Detail versuchen hier zu interpretieren, könnte das ein Problem aufwerfen. Trotzdem, ich möchte es ein Stück weit probieren, sodass uns das Gleichnis noch ein bisschen klarer wird. Also, der erste Teil dieses Gleichnisses ist die Sache mit dem Senfkorn. Ich habe ja gesagt, im Kern steht ja das Reich Gottes. Das ist unzweifelhaft. Das ist nämlich in diesem ganzen Abschnitt, den ganzen Kapiteln vorher und nachher, geht es Jesus um das Reich Gottes. Deshalb gibt es ja nicht nur dieses Gleichnis, sondern auch andere Reichsgottesgleichnisse, die ja später noch genannt werden. Also diese Sache ist, glaube ich, klar in dem Kontext. Und das Reich Gottes ist, so wie wir es im Lukas-Evangelium lesen und wie Jesus auch gepredigt hat, ist eine dualistische Angelegenheit. Also Dualismus heißt, das ist ein zwei einander gegenüberstehende Dinge. Nämlich das einerseits das Reich Gottes und dann das andererseits das Reich der Welt. Und das wird dann manchmal auch zugeordnet, das Reich der Welt ist das Reich des Satans. Und das Reich Gottes, naja, das ist da, wo Gott regiert. Also es gibt auf der Erde, so wie Jesus das darstellt, eigentlich nur zwei Herrschaftsbereiche. Es gibt keinen neutralen Bereich, in dem wir uns aufhalten, wo wir sagen, ach, mal da und mal dort oder ich bin ja einfach gut von mir aus, sondern entweder bin ich in dem Reich der Welt, das ist der Reich des Satans, in dem er regiert, oder eben in dem Reich Gottes. Also das ist dieser Dualismus. Und so kam der Sohn Gottes, also kam Jesus auf die Erde, um die Macht des Satans zu besiegen. Gottes Macht beginnt sich zu entfalten. Das ist die Predigt immer wieder, nicht nur an dieser Stelle. Jesus kommt und bricht damit die Macht des Satans. Besonders deutlich sehen wir das auch da, wo er Dämonen gegenübertritt. Und die Dämonen sagen, geh weg von uns und wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Die sagen dann auch, deine Stunde ist noch nicht gekommen. Wo wir deutlich merken, wo Jesus anfängt zu regieren, haben Dämonen, hat der Teufel kein Anrecht mehr. Und hier bricht das Reich Gottes ein in diesen Herrschaftsbereich der Welt. Wir haben das auch am ersten Abend gehabt, den wir miteinander gehabt haben, wo ich das Bild erklärt habe mit Licht und Finsternis. Das ist ja genau dasselbe. Es gibt entweder nur Licht oder es gibt Finsternis, dazwischen ist nichts. In dem, wie Jesus es predigt. Das können wir natürlich sagen, ja, das ist ja Dämmerung und all sowas. Aber da erinnern wir uns dann an die Sendschreiben der Offenbarung. Nicht? Ihr seid lau und deshalb speie ich euch aus. Ich wünschte, ihr wäret heiß oder kalt oder so. Also da bei der Predigt Jesu relativ eindeutig. Entweder gehörst du zu Jesus oder du gehörst zum Reich dieser Welt. Das Reich Gottes ist damit aber auch eine, wir sagen, endzeitliche, eschatologische Größe, weil nämlich erst am Ende wird das Reich Gottes vollkommen anbrechen. Das ist ja das, was ihr so schön in den Bildern der Zeugen Jehovas sehen könnt. Nicht? Also ich manchmal, also wir bekommen immer wieder mal Besuch und dann lassen sie ein paar Wachtürme und erwache da und sonst ein paar hübsche Bücherchen. Und das, was ich ja finde, sie können das so richtig schön malen. Nicht? Da ist dann irgendwie das Lamm neben dem Löwen und die beiden sind da streicheln und dann ist die politisch korrekte Familie mit schwarz, weiß, gelb, grün, nicht? Sind alle zusammen da mit den Hautfarben und so und alle lächeln und bebauen den Acker und keiner schwitzt und keiner ist krank und alle sind jung und so. Also so ähnlich könnte man sich das vorstellen. Aber natürlich, da muss man sagen, das ist dann Zeuge Jehovas Darstellung. Wahrscheinlich wird es noch ganz anders sein bei Gott. Und vor allem werden wir da ja nicht alle auf der Erde leben, sondern ja im himmlischen Jerusalem und so. Aber immerhin, so es wird vollkommen perfekt sein. Dann, wenn Jesus total regiert. Also, der Mensch wird dann befreit aus dem Herrschaftsbereich des Teufels. Nun, wie sieht es aus mit dieser Sache mit dem Senfkorn? Also das Senfkorn, was hier erwähnt wird, der Begriff, der da steht, meint eigentlich den schwarzen Senf. Jetzt seid ihr uns bei uns, es sind immer gelb, ja, das hängt damit nicht zusammen, aber vielleicht habt ihr das mal gesehen. Das ist so fast wie feiner Puder, sind diese Senfkörner. Die sind nicht so wie die, die ihr in der Senfmühle habt. Die sind ja ziemlich groß und gelb. Nein, es gibt einen schwarzen Pfeffer, also das ist der Same, der dort hineingesetzt wird, der ist wirklich fast wie Staub so groß. Also wenn man den auf der Hand hat, da muss man aufpassen, dass er nicht von selbst wegweht. Und das wird hier bewusst benutzt, um diesen Unterschied noch deutlicher zu machen. Denn der Unterschied soll ja gemacht werden vom ganz Kleinen zum ganz Großen hin. Und deshalb wird hier eine besondere Senfart erwähnt. Die wächst in Israel auch. Im Talmud wird das mehrfach erwähnt, also diese Winzigkeit des Senfs als Beispiel. Und Talmud ist ja hier eine jüdische Schrift, auch zur Zeit Jesu abgefasst, gibt ja babylonischen und palästinensischen Talmud, und da wird das ebenfalls mit erwähnt. Ein Problem haben wir allerdings, dass nämlich diese Senfpflanze im optimalen Fall so zwischen 1,20 Meter und 2,50 Meter groß wird. Also ich habe auch gelesen in einem Kommentar, da wurde dann gesagt, ja, es gäbe auch einige Stauden, die unter ganz optimalen Bedingungen so bis 3,50 hoch werden. Aber jetzt haben wir ja schon ein bisschen Schwierigkeit. Hier steht, das ganz Kleine wird riesengroß und alle Vögel des Himmels wohnen darunter. Naja, also selbst 3,50 imponiert mir noch nicht so sehr. Ne? Also da gibt es ja noch ein paar Bäumchen, die etwas größer sind. Interessanterweise, Markus gibt das Wort Jesu auch so wieder, dann spricht er von einem Busch. Also es wird ein Busch daraus, wo die Vögel drin nisten. Das ist ein gewisses Problem. Das Problem liegt aber nur daran natürlich, wie ich das Wort zuordne. Denn welches der griechischen Worte damals ich mit welcher Pflanze heute zuordne, ist natürlich auch ein bisschen Ermessensfrage. Von der Kleinheit des Samens wäre dieser schwarze Senf dort durchaus geeignet. Es gibt aber auch den Hinweis, dass es vielleicht eine Salvadora Persica ist. Ich weiß nicht, ob ihr das euch auskennt. Auf jeden Fall, dieses Ding, das ist tatsächlich ein Baum. Der wird dann zig Meter hoch und wächst auch aus einem kleinen Art Senfkorn. Allerdings, da weisen dann Ausleger darauf hin, dass dieser Art von Senf in Israel relativ selten vorkommt. Nun, selten heißt natürlich nicht, dass Jesus das Beispiel nicht nehmen könnte, aber die meisten Ausleger sagen ihm, das sei dieser schwarze Senf, weil das so häufig vorkommt. Aber dann hat man das Problem wegen der Größe. Man kann natürlich auch sagen, ja gut, auch 3,50 Meter genügen uns ja, und Vögel können auch drin nisten und so. Also letztendlich kommt es nicht drauf an dabei, aber wenn man jetzt diese Größe noch mehr betont, dann ist es wahrscheinlich dieser andere Baum. Denn wenn dahinter steht dann, da steht ja alle Vögel des Himmels zählte, so ist das eigentlich korrekt übersetzt, müsste man jetzt auch sagen, richten sich ein Nest ein. Also wenn da wohnen steht, das bedeutet tatsächlich, sie sind da, sie nisten da, es ist ihr Zuhause. Das ist für die Deutung hinterher auch noch wichtig. Das soll nicht gesagt werden, die sind da eine Zeit lang und ruhen sich aus. Also wer weiß, nachher kommt noch jemand so auf Gemeindehopping, ne? Oder Religionshopping. Also heute mal ein bisschen Christus und morgen dann den Busch des Islam oder des Buddhismus oder nein, sondern die nisten da, die wohnen da in diesem Reich Gottes, in diesem Baum, der gewachsen ist dabei. Nun haben wir noch ein zweites Problem. Also wir sind hier erstmal noch nicht bei der Deutung, sondern nur um das Bild zu verstehen. Es ist nämlich so, dass nach rabbinischen Quellen der Senf in Israel auf Feldern wuchs und nicht im Garten. Ich sage ja wahrscheinlich, hey Michael, was ist das für eine Haarspalterei, ist doch total egal. Nein, ich glaube nicht, dass es egal ist. Ich glaube auch, dass Jesus bewusst dieses Bild wählt und Jesus wählt nicht immer Bilder, die genau dem Alltag der Menschen entsprechen. Denn manchmal will er durch etwas, was irgendwie nicht zu passen scheint, die Leute bewusst zum Nachdenken anreizen. Und das ist, glaube ich, hier an der Stelle genauso. Und ich glaube, zusätzlich benutzt er gerade den Garten, weil jetzt mal kurze Frage an euch, was ist denn der Unterschied im Allgemeinen zwischen einem Garten und zwischen einem Feld? Ich weiß nicht, Landwirtschaft oder so. Ja? Garten dient mehr der Erholung, genau, das will ich jetzt auch auf die Bäume da, bitte. Der ist kleiner, ja, bitte. Genau. Genau, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Genau. Stimmt's? Ja. Genau, also hier sind einige Unterschiede und wir merken, wenn Jesus das gewählt hat, ist wahrscheinlich auch eine Absicht dahinter. Und es könnte durchaus sein, dass er diese Absicht mit betonen will, im Garten diese Zielrichtung, dieses unterschiedliche, das sind jetzt nicht 10 Senfbäume, das wäre auch komisch, wie deutet man das dann? Nicht? Dann sind ja die verschiedenen, was weiß ich, Konfessionen, Religionen oder so, hier ist einer in diesem Garten, also das spielt da mit rein. Es ist näher am Haus, das können wir durchsehen, was ist das Haus, Wohnort Gottes oder so. Ich glaube, ein Aspekt, der mir auch wichtig ist dabei, und ich glaube, dass Jesus den auch mit im Blick hat, ist, normalerweise im Garten pflegt und hegt man stärker als auf dem Feld. Also wenn ihr normalen Bauern seht, natürlich kümmert er sich auch um Acker, aber der fährt da einmal drüber, wird ausgesät und dann wird einmal drüber gedüngt und dann wird einmal drüber geerntet. Hingegen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben zu Hause einen Garten, aber es ist häufig so, wenn ich da durchgehe, jeden Tag schaue ich mir, oh, was wächst da und wieder eine Blüte und so und hier mal ein bisschen Blumen gießen und so. Also ich habe kaum mal einen Bauern gesehen, der mit der Gießkanne da über den Acker geht und seinen Acker gießt oder da die schönen Pflanzen anschaut oder so etwas, wie sie da wachsen. Also ich habe den Eindruck, hier soll das Engagement des Gärtners mit hervorgehoben werden, der sich intensiv beschäftigt und nicht umsonst wird eben der Ort, wo die ersten Menschen gelebt haben, als Garten bezeichnet, der Garten Eden. Und genauso wird ja auch für uns gesagt, in der Ewigkeit wird das auch sein, in der Herrlichkeit Gottes, so ähnlich wie ein Garten. Warum? Weil Garten eben dieser, so dieser vollkommene Lebensraum des Menschen sein. Da, wo es schön ist, wo die ganze Natur Gottes zum Ausdruck kommt, wo auch diese Pflege, die Gott in die Natur hineingelegt hat, besonders zum Ausdruck kommt, im Gegensatz zu dem Feld, was dann eher mehr monoton oder manchmal auch wild sein kann, ist der Garten in höchster Weise gestaltet. Ja, ihr merkt das auch, wenn ihr zum Beispiel nach Hannover Herrenhäuser Gärten. Ja, so würde ja keiner sein Feld anlegen, ne? Alles da geschnitten und hier fein gemacht und da noch ein Blümchen hin und da noch eine Statue und so. Also ganz genau überlegt und geplant. Und ich glaube, dass das hier im Hintergrund steht, dieser Senfbau ist nicht einfach ein Wachstum des Zufalls. Irgendwo hat Gott mal ein Samenkorn verlassen und ist das Reich Gottes zufällig draus gewachsen. Sondern Gott hat das ganz bewusst gesetzt und gepflanzt und er plant auch das, was dabei herauskommt. Ich glaube, dass mit dem Hinweis auf den Garten gerade das zum Ausdruck gebracht werden soll. Nun, so ähnlich wird das dann auch zum Beispiel in Hesekiel 31, Vers 8 und 9 erwähnt, dass da ebenfalls das Reich Gottes als Garten bezeichnet wird. Also es ist ein Bildscheibe, was in der Bibel dann auch an mehreren Stellen wieder auftritt. Wenn wir nun Markus und Lukas miteinander vergleichen, dann müssten wir sagen, bei Markus wird noch stärker die Unterschied zwischen klein und groß betont. Also das heißt das ganz Kleine und das ganz Große. Deshalb scheint das dort der Schwerpunkt des Gleichnisses zu sein. Hier bei Lukas, auch wenn es in eine ähnliche Richtung geht, habe ich den Eindruck, wird stärker das Wachstum betont. Also sagen auch das, was dazwischen liegt. Letztendlich kommt das natürlich auf etwas Ähnliches hinaus, aber da sind so leichte Unterschiede zwischen dem einen und zwischen dem anderen. Wir könnten jetzt sagen, und das wäre ein Ansatz einer Interpretation, dass Jesu Wort ist etwas von dem Samen. Jesu Tat ist etwas von dem Samen. Besonders wenn wir dann sehen, dass Jesus ja auch vom vierfachen Acker spricht, wo dann das Wort Gottes ist gleich dem Sämann, der das aussät. Und dann fällt es eben auf den einen oder anderen. Nur hier soll nicht bestimmt werden, ist der Boden günstig, sondern hier soll bestimmt werden, was passiert im optimalen Fall damit. Und zwar nicht nur im Herzen des Einzelnen, sondern in der globalen Auseinandersetzung in dieser Welt, in diesem Dualismus, Reich Gottes und Reich dieser Welt. Und da fängt die Kirche hier klein an und wird sich eben am Ende groß erweisen, groß entwickeln. Also der Kontrast zwischen groß und klein soll dort vor Augen geführt werden. Natürlich ist dem Leser hier klar, oder uns sollte klar sein, hier sind auch Unterschiede. Denn das Senfkorn wächst mehr oder weniger von selbst. Natürlich kann der Gärtner kaum ein bisschen Wasser drauf tun. Im Gegensatz zum Reich Gottes, das entwickelt sich ja nicht von selbst. Also, wenn wir dann die Frage stellen würden, Reich Gottes sind wir alle Mitglieder, entwickelt sich unser geistliches Leben einfach von selbst. Die meisten sind schon ein paar Jahre im Glauben, die werden wahrscheinlich feststellen, das kommt eben nicht alles von selbst, sondern muss man etwas tun. Und im Reich Gottes sehen wir, dass auch Gott ja etwas tut. Gott greift ja immer wieder ein. Schon in der Apostelgeschichte greift er immer wieder ein, in der ganzen Kirchengeschichte auch und bis heute in unserem Leben greift er ein. Wir rechnen ja mit dem Eingreifen Gottes. Also es ist nicht so, wie von selbst entwickelt sich das ganz natürlich, wie der Baum. Also hier merken wir, es ist ein Unterschied. Der Baum, da ist alles genetisch angelegt, bei uns als im Reich Gottes, da ist es so, dass Gott auch immer wieder eingreift, dass er immer wieder fördert, dass ein historisch handelnder Gott ist, der dahinter steht. Das ist den Juden, die damals zuhören, vollkommen bewusst, denn die erinnern sich ja an allen großen Festen ihres Jahres daran, dass Gott eingegriffen hat. Ja, das ist das Passafest, das große Versöhnungsfest, das ist das eben das Yom Kippur oder das Chanukka, eben all diese Sachen, die wussten die Juden ja damals. Und wir sollten das auch wissen, dass wir da in so einer historischen Kontinuität sind. Darüber hinaus beinhaltet dieses Gleichnis auch noch einen Aspekt, nämlich die Versöhnung von Völkern, Heiden und dem Volk Israel. Das wissen wir aus der rabbinischen Interpretation auch des Alten Testaments und auch aus ähnlichen Bildern, die Jesus benutzt. Denn der Baum ist im Normalfall nicht die Gemeinde. Das Bild vom Baum, den Gott gepflanzt hat und der dann wächst, ist nämlich im Alten Testament häufig erwähnt. Wir kennen ihn auch an anderen Stellen, zum Beispiel vom Feigenbaum. Und dann in den allermeisten Stellen ist nämlich Israel damit gemeint. Auch in dem Römerbrief ist Israel gemeint und da wird gesagt, die Gemeinde ist eingepfropft in diesen Stamm. Und ich denke, so sollten wir auch in erster Linie hier sehen, Gottes Handeln fängt nicht mit der Gemeinde an, sondern das Senfkorn, was Gott gelegt hat, hat ja schon vorher angefangen zu keimen. Also, dass wir hier nicht diesen Irrtum begehen, sozusagen alles im Alten Testament wiederum ausschließen. Nein, Gott hat eine Kontinuität, das Handeln fängt an, aber jetzt durch Jesus blüht das noch stärker, es kommt stärker hervor, kommt jetzt in dem Sinne, wie Gott es eigentlich gedacht hat, vor. Vorher war das noch nicht ganz so bekannt. Aber dass wahrscheinlich dieser Busch eher ein Bild ist für das Reich Gottes, nicht auf Israel beschränkt, aber mit Israel, also das, was da schon kommt, und wir wachsen eben damit. Und die Vögel wurden im Judentum interpretiert immer, da wo sie vorkommen, als die Heidenvölker. Manchmal natürlich negativ. Hier könnte man aber sagen, das Besondere, was Jesus sagen will, ist, ihr Juden, die ihr zuhört, ihr, die ihr zum Reich Gottes gehört, Gott will eine große Sache aus euch machen, aber denkt daran, dazu gehören auch die Heiden. Ihr werdet sogar den Heiden noch dienen. Denn der Baum dient ja den Vögeln, dass sie eben da nisten können und drin wohnen können. Also hier die Verbindung im Handeln Gottes, Israel und Gemeinde, nicht das eine ersetzt das andere oder Gott fängt jetzt erstmal ganz neu an, sondern das ist miteinander verbunden. Und die Vielzahl der Vögel, die Vielzahl der Heiden zum Ausdruck bringt, die in sehr engen Verbindung sind. Wie gesagt, im Römerbrief haben wir ja dann die Verbindung gemacht, wo dann eingepfropft steht. Hier ist nicht das eingepfropft, sondern das Leben in den Ästen dabei. Nun, vielleicht sollten wir jetzt noch einmal ganz kurz zurückblenden, was nämlich in den Kapiteln vorher stattfindet, damit uns das noch deutlicher wird. In Kapitel 11 oder ab Kapitel 11 wird nämlich die Verpflichtung des Menschen in den Blickpunkt genommen in Bezug auf die, wenn man in das Reich Gottes eingehen will. Zuerst einmal gibt es in Kapitel 11, Vers 37 bis 12, Vers 1 den Angriff auf die Heuchelei der Pharisäer. Also das heißt hier, wenn du in das Reich Gottes kommen willst, dann kannst du das nicht mit Heuchelei. Dann als nächstes unterstreicht Jesus das Bekenntnis zum Mitmenschen. Kapitel 12, Vers 1 bis 12. Dann wendet sich Jesus auf die unsichtbare Welt Gottes, die jetzt schon begonnen hat. Das ist Kapitel 12, Vers 35 bis 48. Und dann geht er danach, dass wir das Reich suchen sollen. 12, 31. Dass sich die Menschen diesem Reich Gottes hingeben sollen. Kapitel 12, Vers 13 bis 21. Und dann steht in 12, Vers 36, dass es vielleicht verspätet kommt. Auch 12, Vers 45. Und dann danach, aber es kommt ganz gewiss. Auch in dem Gleichnis, selbst wenn wir nicht wissen, Tag noch Stunde und so, aber es kommt sicher. Und dann wird darauf hingewiesen, Kapitel 12, Vers 54 bis 56, dass es Zeichen gibt, an denen wir erkennen können, dass das Reich Gottes sich nähert. Das haben wir ja nicht nur an der Stelle, das ist ja auch in anderen, aber hier habe ich den Eindruck, wird in den Kapiteln vorher vorbereitet, was jetzt kommt. Also wie gesagt, das Reich Gottes ist schwierig reinzukommen, wir sollen nicht heucheln, es gibt Anzeichen dafür, wir müssen darum ringen, dass wir hineinkommen, Gott kündigt es an, keiner weiß Tag noch Stunde, aber auch wenn es sich verzögert, wir wissen, es kommt gewiss. Das ist, glaube ich, etwas, was hier der Vorbau bildet. Der kleine Same, der dabei ist, bedeutet, nach meinem Dafürhalten, der kleine, unscheinbare Anfang des Gottesreiches im Leben der Menschen, die damals zuhören. Und das gilt geschichtlich natürlich, weil damals der Anfang war. Das gilt aber besonders auch für uns heute, denn wir können ja manchmal frustriert sein, wo wir merken, Gott hat irgendeinen Anfang in unserem Leben gemacht und wir erwarten jetzt nach 2 Jahren oder manchmal nach 20 Jahren, jetzt sind wir die perfekten Superchristen. Alles klappt. Keine Sünde mehr, powervolles Gebet, immer nur Freude im Glauben. Und dann sollten wir uns hier daran erinnern. Halt, wir sind gerade aus einem kleinen Senfkorn geschlüpft. Wir sind gerade so ein kleines Pflänzchen da. Ehe dann das vollkommene Reich Gottes. Also einmal ist es ja Israel, aber wenn ich es jetzt individualisiere, dann sind wir das natürlich auch die kleinen Anfangen. Und dann ist dieser Aspekt, denk auf das Ende, denk, was Gott mit dir vorhat. Du wirst einmal der perfekte Christ sein. Aber das wird in der Ewigkeit bei Gott sein. Dann werden wir perfekt sein. Dann steht nämlich auch im 1. Korintherbrief, dann wird alles wegbrennen, wie Heustroh stoppeln, was eben da nicht zugehört. Und dann bleibt nur noch das übrig, was heilig und gerecht ist und wie Gott das haben will. Und dann werden wir jetzt den Endpunkt erreicht haben. Hier auf der Erde ist es eine Illusion. Jeder, der euch sowas verspricht, ist dabei ein Bauernfänger. Hier auf der Erde gibt es das nicht. Wir werden unser Leben lang mit Sünde zu kämpfen haben. Wir sollen aber nicht dann resignieren und sagen, ja okay, dann bemühe ich mich gar nicht mehr. Nein, wir sollen uns bemühen, aber immer in der Gewissheit, dass eben diese Auseinandersetzung nicht aufhört. Sondern es gibt mir wieder neu zu lernen. Also ähnlich vielleicht frustrierend wie manche Kinder. Nicht? Bei denen ist das ja nicht endlos. Aber die haben den Eindruck, na jetzt habe ich endlich Schreiben und Lesen gelernt, jetzt weiß ich alles, was ich brauche. Und danach merken sie erst, das Lernen geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und so weiter man lernt, merkt man, es gibt noch endlos viel zu lernen. Und wir sind heute in der Phase, da müssen wir immer noch lernen. Nicht? Entweder, was weiß ich, beruflich Fortbildung. Wer meinetwegen jetzt Mediziner ist, ständig Fortbildung, ständig Zeitschriften oder so etwas. Wer Pilot ist, ständig Nachprüfungen und so. Nicht? Es mag vielleicht auch ein paar Jobs geben, wo man nicht mehr lernen muss, aber in den meisten ist das endlos. Und du bist nie am Ende, wo du sagen kannst, jetzt habe ich alles. Jetzt brauche ich keine Zeitschrift mehr lesen, keine Schulung mehr machen, gar nichts mehr machen. Und im geistlichen Leben ist es eben auch so hier. Nun, diese Sache mit dem Saatkorn ist natürlich auch noch ein Gedanke, den ich nur am Rande erwähnen will, dass Jesus hier das mal als Beispiel erwähnt, das Saatkorn muss in die Erde fallen und muss sterben, damit etwas Neues daraus wächst. Hier ist scheinbar auch der Aspekt mit drin, sonst hätte Jesus nicht das Saatkorn, meinetwegen so ein Setzling genommen als Beispiel, dass dieser Tod mit drin ist. Und Tod könnten wir deuten auf den Tod Jesu, also das Reich Gottes entsteht mit durch den Tod Jesu, er ist der Auslöser dafür. Wenn wir es individualisieren, können wir eigentlich auch sagen, Gott kann in uns erst das Reich Gottes begründen, wenn wir selbst beginnen abzusterben. Und das ist ja auch so. Alle, wo ihr getauft worden seid, wurdet ihr in den Tod Jesu hineingetauft. Also das Bild der Taufe ist ja, du wirst sozusagen unter das Wasser gedrückt und da ertrinkst du, das ist vorbei, der alte Mensch ist tot. Und der rauskommt, ist jetzt der Neugeborene, das Zeichen der Wiedergeburt, das Angeld dafür, der Blick auf die Wiedergeburt. Also das hier auch mit beinhaltet, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann geht das nicht anders, als dass du erst einmal stirbst mit dem, was da ist. Nun, ich möchte am Ende dieses Gleichnisses noch kurz darauf zu sprechen kommen, diese vielen Vögel, die da sind und dort nisten. Und das wird hier ja durchaus deutlich hervorgehoben. Die Vögel des Himmels, und das, was hier gemeint ist, ist sozusagen ja, alle Vögel des Himmels, was natürlich jetzt idealisiert ist, alle haben ja nicht Platz. Aber generell also ist hier eine Vielzahl vor Augen. Und ich glaube, dass das auch bewusst gewählt wird. Und jetzt ist die Frage, ja, Vielfalt von was? Also Vielfalt der Religion sicherlich nicht. Aber ich glaube, dass hier auch ein Hinweis auf diese Vielfalt der Glaubensbekenntnisse drin steckt. Ja, so wie ich glaube, Heinz-Wilhelm Senior hatte das mal gesagt, so auf der Wiese Gottes blühen viele Blumen oder so. Ne? Kann man auch so ausdrücken. Wir haben Unterschiedlichkeit und wir sollten auch als Christen lernen, mit Unterschiedlichkeit zu leben. Es müssen nicht nur alles Raben sein, die da sind. Oder nicht nur alle Spatzen oder Finken oder Drosseln oder sonst irgendwas. Sondern da können ganz unterschiedliche Vögel sein. Und so gibt es auch ganz unterschiedliche Vögel in der Gemeinde Gottes. Ich meine jetzt nicht davon, welche die wirklich in Sünde leben, sondern es gibt da Unterschiede und wir sollten in einem gewissen Grade auch Unterschiede akzeptieren, weil wir akzeptieren müssen, dass auch unsere Erkenntnis und unsere Persönlichkeit und unsere Prägung begrenzt ist. Ich sage nicht davon, alles zulassen, aber wahrscheinlich tendieren einige von uns dazu, eher weniger zuzulassen als mehr. Also wenn jetzt jemand von euch der ganz tolerante Typ ist, aber alles egal, dann hör darüber hinweg. Nicht? Aber wenn du dann eher der Typ bist, nein, es muss so laufen, wie ich mir das vorstelle und nur die Mennonitenbrüdergemeinde, wahre Gemeinde, Jesu Christi, Gemeinde Gottes und so weiter, nur die ist die wahre. Also jetzt alle zusammen, nicht? Also die einzig Bibeltreuen. Dann ist das vielleicht gerade ein Vers für dich. Denk daran, das Reich Gottes ist etwas bunter und es kann es auch durchaus sein. Letztendlich sind die Menschen nicht dir gegenüber verantwortlich, sondern Gott. Und Gott will durchaus Vielfalt und wir können davon lernen. Wir können davon lernen, meinetwegen die Brüdergemeinden, wie sehr sie früher, vielleicht heute auch noch, die Bibel geliebt haben und jeder seine Bibel mitgenommen hat und studiert und was weiß ich und allgemeines Priestertum und so, im Idealfall. Wir können von den Baptisten vielleicht lernen, wie sie die Taufe lieben und so und wie wichtig die Taufe ist und was da alles drin steckt. Vielleicht können wir sogar was von den Katholiken lernen. Ich glaube schon, auch wenn wir nicht alles von ihnen übernehmen. Nicht? Aber das ist dann sicherlich ein Aspekt. Ein anderer, ich glaube, wir können darin auch die Vielzahl der Erfahrungen sehen. Dass es nämlich ganz verschiedene Erfahrungen gibt, um Gott mit Gott zu leben und Gott kennenzulernen. Und die sind häufig auch persönlichkeitsgebunden und geschichtsgebunden. Es gibt ja manche Leute, die meinen, so wie ihre Bekehrung abgelaufen ist, so muss alle anderen laufen. Im Pietismus gab es das, da gab es ein richtiges Bekehrungsschema. August Hermann Franke hat das entwickelt. Und eine seiner Aussagen war zum Beispiel, wer bei der Bekehrung nicht in Tränen ausbricht, dessen Bekehrung ist nicht echt. Ja, weil dann hast du ja keine Buße über deine Sünde getan. Du hast ja nicht wirklich richtig leid getan. Wenn du einfach nur so bekennst, ich habe gesündigt, nein, das ist nicht ernst genug. Ja, und dann wurde das ganze Schema, es musste auch eine Minutenbekehrung, das heißt, so eine lange Phase geht nicht, sondern du musst Tag und Stunde angeben können. Da bist du bekehrt. In der pietistischen Tradition sagen das manche bis heute noch. Und wenn du das nicht angeben kannst, bist du kein Christ. Nun, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn es eine Bekehrung gegeben hat. Aber es steht nirgends in der Bibel, dass du das in deinen Pass eintragen musst und dass du im Himmelstor dann vorweisen musst, das war am 15. Juli 1875 um 9 Uhr morgens. Das musst du nicht angeben, sondern du musst wissen, dass es stattgefunden hat. Ich meine, sonst wären ja zum Beispiel auch einige Afrikaner sehr frustriert, denn viele Afrikaner wissen ihr Geburtsdatum nicht, also ihr wirkliches Geburtsdatum. Stell dir vor, dann sage ich dir, dich gibt es nicht, du weißt dein Geburtsdatum nicht. Ja, das Wichtigste ist doch, dass sie geboren sind und nicht, dass sie das irgendwo im Pass drin steht und dass sie das wissen. Ja, ich habe mit Afrikanern gesprochen, die haben dann auch gesagt, ja, so ungefähr haben wir mal geschätzt, wie alt ich bin, und dann durfte ich mir irgendein Datum aussuchen. Und dann steht das im Pass drin. Ja, einfach, weil wo sie irgendwo im Urwald geboren sind, da war doch kein Standesamt, weil dann, weißt du, und wann, was ich, vielleicht 5 Jahre später hat man mal gedacht, ach, da müssen wir doch mal einen Pass haben oder so. Und so ähnlich kann es auch manchmal im Reich Gottes sein. Da wird einer geboren und der ist sich vielleicht gar nicht bewusst darüber. Und dann sollten wir nicht das zu sehr stark schematisieren. Es ist gut, sich zu bekehren, zweifellos, das sollten wir alle tun. Aber wir sollten die Form durchaus ein bisschen variieren. Und es gibt auch ehrliche Bekehrungen ohne Tränen. Also ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt. Aber ich habe mich zum Beispiel ohne großen Tränenfluss bekehrt. Und trotzdem war es eine echte Bekehrung. Und manchen anderen geht es vielleicht genauso. Und ich habe zum Beispiel da richtig Schwierigkeiten mit gehabt, weil eben in der Gemeinde, in der ich war, da wurden dann so gewisse Schemata immer wieder wiederholt, wie das, also alle haben dann erzählt, wie sie sich bekehrt haben. Und ich habe jetzt erwartet, das müsste bei mir genauso sein. Und mein Frust war eher, dass es eben nicht so kam. Aber das liegt einfach daran, es gibt manche Leute, die sind dann sehr schnell zu Tränen gerührt. Die sehen irgendeinen Liebesfilm und brechen in Tränen aus. Ja, und dass die bei der Bekehrung in Tränen ausbrechen, das ist ja naheliegend. Ist okay, sollen sie ruhig. Aber es gibt andere Leute, naja, die sind halt nicht ganz so schnell am Wasser gebaut und die müssen sich jetzt nicht noch eine Träne abquetschen, nicht, damit dann das auf das richtige Schema herauskommt. Also unterschiedliche Erfahrungen. Oder es gibt da manche Charismatiker, die sagen, ja, ich habe Gott erfahren und es jubeln und Halleluja und so. Und für manche ist das vielleicht auch gut, okay. Und manche andere sitzen da vielleicht auch und sagen, hey, was machst du da für ein Zeug und komm doch mal auf den Boden zurück. Und der eine ist nicht schlechter als der andere. Und in der Gemeinde brauchst du eigentlich beides. Da sollten die Charismatiker sich nicht isolieren, dann werden die zu sehr Halleluja-Typen. Nicht? Und dann sollen die, die etwas gemäßigt sind, sollen sich nicht isolieren, sonst wird das so ein cooler, langweiliger Gottesdienst. Nicht? Alle sagen, ja, das ist die Wahrheit und wir wissen das und das stimmt. Aber besser ist, da sagt mal alle Halleluja und die anderen wachen mal wieder auf. Und dann müssen die anderen mal sagen, hey, komm mal auf den Boden runter, also hier, ne, so ist das auch nicht. Und dann kann man sich ergänzen. Und das passiert ja in diesem Baum. Ne? In diesem Baum, da sind die miteinander und der eine stört mal den anderen und ergänzt ihn dabei. Also Vielfalt von Erfahrungen. Ja, ja, hier sagt schon alle, Halleluja. Ne? Also gut, vielen Dank. Ja. Also, dann gibt es auch eine Vielzahl von Menschen. Auch da müssen wir unseren Gemeinden drauf achten. Reich Gottes ist nicht nur für die gesunden, reichen Mittelstandsmenschen in Deutschland. Leider entwickeln sich viele Gemeinden genau dazu. Ist ganz typisch. Viele Gemeinden haben eine Scheue zum Beispiel vor einfacher Arbeiterschicht. Ich meine, das sagen die so nie, aber die wissen auch gar nicht, was sie mit ihnen anfangen sollen. Da treffen sie mal solch einen Typen, der da irgendwie einen zotigen Witz macht und die Bildzeitung liest und du denkst, ey, was macht der denn? Also das ist doch gar keine Bildung und das ist doch keine Vernunft und was weiß ich, der kennt ja nicht mal Van Gogh oder sowas, nicht? Und ja, ich übertreibe jetzt bewusst, aber häufig gibt es tatsächlich so eine bestimmte Schicht, die in der Gemeinde ganz stark vertreten ist und so die richtigen Intellektuellen sind in der Gemeinde auch meistens nicht. Weil da sagt man, nein, nicht zu viel denken und nicht zu hohe Bildung, denn niedrig sind diejenigen, die im Reich Gottes sind und so, ne? Ja, ich meine, studieren darf man schon, aber studieren heißt ja nicht, dass man intellektuell ist. Nicht? Also das ist ja noch ein großer Unterschied. Und was da auch nicht mal, auch Künstlertypen sind in der Gemeinde meistens schlecht angesehen, weil die passen nicht so ins Schema. Nicht? Wenn da einer plötzlich so ausgefallen hinkommt, gekleidet ist oder seine Wohnung da nicht nach mitteleuropäischen Maßstäben gemacht hat, das ist schon, der muss erstmal noch Heiligung lernen und so. Nicht? Und damit schränken wir uns selbst ein. Wir verbauen uns die Wege zu anderen. Wir müssen damit rechnen, wie in der Urgemeinde so heute auch. Es kann und soll auch ein einfacher Arbeiter da sein. Predigten sollen nicht nur intellektuell sein. Man muss nicht einen bestimmten Stil pflegen, wenn man Christ wird. Und da ist häufig eine Gefahr, und auch hier müssen wir sehen, es ist viel weiter. Da sind arme und reiche und hässliche und schöne und berühme und unbedeutende Leute in der ersten Gemeinde und im Reich Gottes auch. Und wir sollten das bei uns in der Gemeinde auch haben. Und da müssen wir uns halt bemühen, ein bisschen auf andere einzugehen. Es ist unheimlich schwer. Ihr werdet mal sehen, wahrscheinlich ein Großteil von euch sind eben diese Mittelstandsbürger, kleines Häuschen, zumindest irgendwo draußen im Grünen, Familie geht es gut, man hat einen festen Job, die Kinder geht einigermaßen in Ordnung, mindestens machen alle Abitur, in Anführungsstrichen als Ideal, nicht? Ja, ich meine, in manchen Gemeinden muss man sich schon rechtfertigen, wenn die Kinder kein Abitur machen, nicht? Weil das ist ja wie selbstverständlich, also mindestens, und studieren, ja, ist einer ein Mensch nicht, wenn er auch Hauptschule hat? Kann einer in der Gemeinde jemand sein, der Nachfolger ist, wenn er eben, was weiß ich, hier Müllkutscher ist? Klar, aber wir merken häufig, da ist dann so, keiner würde das so ausdrücken, aber irgendwie, und das ist glaube ich auch, was wir hier sehen, es ist bunt, es ist und soll vielfältig sein. Nun, unsere Zeit ist jetzt fast abgelaufen, aber ich will noch ein paar Minuten auf den zweiten Teil dieses Gleichnisses verwenden. Da geht es dann nämlich, und wieder sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig ähnlich, den eine Frau genommen und 3 Maß Mehl verborgen hat, bis es sich ganz durchsäuert hat. Dieses und wieder, was soll ich dem Reich Gottes vergleichen, muss ich nicht drüber sagen. Ich sage ja, das ist so eine rhetorische Aussage, die diesen Lehrcharakter nochmal betonen will. Die Leute sollen aufmerksam zuhören. Wie ist das? Ah, so ist das. Also das ist mehr der Hintergrund, keine reale Frage. Nun, es gibt ja Sauerteig und Hefe. Den Frauen brauche ich das nicht zu erzählen. Die kennen das alles. Normalerweise Sauerteig nimmt man eher für Brot, manchmal auch Hefe. Hefe hatte man früher nicht. Das sind ja solche kleine Pilze, so mikroskopisch kleine, die sich durch Sprossung dann verbreiten und dann eben dann das Ganze aufgehen lassen. Sauerteig ist ja mehr so etwas, was fermentiert durch den Kontakt mit der Luft. Also da nimmt man meistens ein altes Stück Sauerteig, tut das in einen neuen Teich rein, also beziehungsweise in Mehl rein, ein bisschen Wasser dazu und dann mit der Zeit geht das ganz durch. Es entsteht Gase, dadurch, dass das säuert und dann bläht das auf und dadurch haben wir nicht ein kompaktes Brot, sondern eben ein lockeres Brot dabei im Idealfall. Was wir hier für ein kleines Problem haben, ist, dass in Israel normalerweise Sauerteig immer als negativ angesehen worden war. Also Sauerteig, da wird ja auch von den Pharisäern gesehen, die sind wie ein Sauerteig und die durchdringen alles. Negativ. Und interessant ist ja auch, dass im Alten Testament häufig gefordert worden ist, wenn ein besonders heiliges Fest war, durftest du nichts Gesäuertes essen. Vor dem Passa musste die ganze Wohnung ausgefegt werden, damit da nicht noch ein Krümelchen Sauerteig drin ist. Bei das Passa und Feier der ungesäuerten Brote, da sollst du ja diese Matzen essen, ungesäuert. Also das heißt, eigentlich das Reine war im Judentum das Ungesäuerte. Ja, warum? Weil die Juden gingen davon aus, irgendwie dieser Sauerteig, der verändert die Substanz. Und etwas, was die Substanz verändert, ist etwas Unreinmachendes. Da werden ja im Alten Testament auch dann der Aussatz beschrieben, der ja selbst Häuser befallen kann. Also wenn da ein Pilz irgendwie an der Hauswand ist und das verändert sich, das ist falsch. Also ein Stoff soll rein bleiben. Das ist ja bei den Juden ganz wichtig, auch deshalb die Trennung von Milch und Fleisch und all solche Sachen. Und deshalb, ein Sauerteig irgendwie hat etwas Anrüchiges. Nicht nur, dass er wirklich riecht, sondern der macht etwas, das Mehl ist nicht mehr so wie vorher. Und deshalb sehen sie das negativ. Und jetzt natürlich die Frage, ja, dann vergleicht Jesus das Reich Gottes mit etwas Negativem? Ja, was will er denn dabei machen? Nun, ich glaube, wir müssen vor Augen haben, Jesus wählt bewusst dieses Gleichnis, damit die Leute jetzt mal richtig zuhören. Sozusagen, was? Das kann doch nicht sein. Also so ein bisschen, er will sie herausfordern, er will sie provozieren. Ich habe ja auch schon vorher gesagt, ja, warum heilt Jesus eigentlich so oft am Sabbat? Er hätte doch genauso gut am nächsten Tag warten können. Ich glaube, manchmal ist es so, Jesus streut ein bisschen Salz in die Wunde, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Warum? Weil manche Leute denken erst richtig nach, wenn es mal einen Schock gibt. Merkt ihr vielleicht auch in der Predigt. Wenn eine Predigt so läuft, dass sowieso alles, ja, das kenne ich und ja, das ist altbekannt. Und plötzlich sagt er, Pastor, irgendetwas? Da denkst du, das kann doch gar nicht sein. Und plötzlich hörst du ganz mit hellwachen Ohren zu. Und ich glaube, genau deshalb wählt er das. Weil der Sauerteig selbst natürlich nicht negativ ist, sondern nur die Interpretation in Bezug der Festkalenders Israels. Denn die Juden haben im Normalfall ja auch gesäuertes Brot gegessen. Jeden Tag. Also das war ja nicht generell schlecht, die haben sie ja nicht immer verunreinigt. Nur zu besonderen Tagen, da wurde der Sauerteig ausgekehrt. Also ich habe den Eindruck, Jesus benutzt das bewusst, um die Leute durch seine unkonventionellen Beispiele und Pädagogik mehr zum Nachdenken zu bringen, vielleicht so ein bisschen herauszufordern, vielleicht so ein bisschen zu provozieren. Genauso wie er das ja vorher getan hat mit den Vögeln. Vögel war für die Juden klar, das sind die Heiden. Was machen die Heiden im Reich Gottes? Das geht doch nicht. Und im Lukas-Evangelium finden wir das ganz häufig. Wir finden ja auch, dass Jesus zum Beispiel sagt zum Hauptmann von Kapernaum, ich wünschte, ich hätte solchen Glauben gefunden in Israel wie bei diesem Heiden. Ja, also immer wieder Vergleich mit Heiden und die werden dann gut auch herausgehoben. Eine kurze Erwähnung noch dabei, wie viel haben wir denn da überhaupt vor uns? Also man kann davon ausgehen, diese Maßeinheit, also wenn da jetzt hier von dem Maß steht und sie nahm einen halben Zentner Mehl, da steht eben, halben Zentner ist nämlich eigentlich gar nicht hier korrekt, sondern da drei Maß steht da ursprünglich. Warum hat Luther das hier nicht übersetzt? Ja, also drei Maß heißt das eigentlich. Und das, was hier als Maß steht, das griechische Wort, das meint so viel wie 13 Liter oder 8 Kilo. Mal 3, 13 mal 3, dann sind wir ungefähr bei 40. Also ungefähr 40 Liter und Kilo, 8 Kilo mal 3, 24 Kilo. Davon ging man damals aus, dass von diesen 24 Kilo etwa 100 Personen gegessen haben. Bitte? Ah, dann hat ja Luther doch recht. Ja gut, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich schon in der Generation bin, wo man mit Zentner nicht mehr so viel anfangen kann. Nicht? Und deshalb dann lieber mit den Kilos. Also mit Kilos, also wer haben will, wer haben will Kilos. Habe ich etwas Falsches gesagt? Wirklich? Ach so, oh, hätte ich jetzt nicht erwähnen sollen. Ja, okay, ja. Also, ja, ich weiß, da gibt es auch noch Doppelzentner und so etwas, nicht? Und ja, also gut. Also jetzt wissen wir wieder, alle Zentner sind also 50 Kilo, ja? 50 Kilo, also ein halber Zentner hier dabei. Also so viel Brot ungefähr, das war ungefähr, in der damaligen Zeit haben da 100 Leute, man sagt auch manche Schlager haben 120, 130 von gegessen. Natürlich haben sie das ja nicht nur gegessen, haben ja auch noch andere Sachen dazu gegessen, also das wäre jetzt mit dem Brot. Also das heißt, hier ist schon derselbe Ausdruck, das geht nicht um ein kleines Brot für die Familie, sondern hier geht es schon um das Brot zu backen für ein Fest, für viele Leute. Also hier sehen wir auch wieder den Vergleich. Nämlich, hier müsst ihr euch vorstellen, da ist die kleine Handvoll Sauerteig. Und dann ist es die große Menge von Brot. Und jetzt hat er natürlich nicht ein Brot im industriellen Maßstab genommen, weil das hat man ja damals nicht, sondern das Größte, was man damals hatte, also wenn man jetzt für eine große Gesellschaft gebacken hat, dann war das hier. Also auch hier dasselbe Beispiel von wenig, diesem wenigen Sauerteig, ist das Viele, was durchsäuert wird dabei. Das Wort, was hier erwähnt wird für verborgen, das heißt Krypto. Ich habe das auch schon mal vor ein paar Tagen erwähnt. Daher kommt das Krypsis oder eben das Verborgene, das Versteckte. So wie man das Licht nicht verstecken sollte, erinnert euch bei dem Gleichnis, so wird hier der Sauerteig versteckt. Dadurch soll noch mehr zum Ausdruck gebracht werden, dass der Sauerteig eben unsichtbar wirkt. Man sieht den nicht direkt. Und auch das ist für das Reich Gottes ja wichtig, denn wir schauen heute das Reich Gottes an und wir sehen nicht immer das Handeln Gottes. Da sind nicht immer die großen Wunder. Da ist nicht plötzlich Jesus, der leibhaftig am Himmel erscheint und uns irgendwas sagt. Sondern das geschieht im stillen, heimlichen, im Hintergrund. Und das soll hier jetzt ausgedrückt werden. Da kommt der große Sauerteig, zack, in das Mehl hinein und kein Mensch sieht mehr, was da eigentlich stattfindet. Und dieses große Brot wird durch dieses bisschen ganz durchdrungen. Und das ist hierbei positiv gemeint. Brot kannte natürlich jeder, deshalb war dieses Beispiel ja im Alltag durchaus präsent. Nun, wie können wir das deuten für unsere Gegenwart? Ich glaube, wir können uns hier sagen, einmal, das Himmelreich entsteht aus den kleinsten Anfängen. Sowohl kirchengeschichtlich, kleinste Anfänge, denn wenn wir realistisch sind, wenn wir heute ein Buch über Kirchengeschichte lesen, dann haben wir immer schon die große Kirche im Kopf. Aber die gab es ja damals nicht. Besonders, dieser Aspekt wird besonders gern von den Katholiken betont. Die sagen nämlich, ja, das ist eigentlich ein Gleichnis für die katholische Kirche. Nämlich so wie wie der große Baum. Der große Baum ist die katholische Kirche. Und natürlich der Sauerteig und das große auch. Aber das ist damit nicht gemeint. Weil hier wird vergessen, das Reich Gottes ist größer als die katholische Kirche. Das ist also nicht identisch damit. Aber auf was wir sagen können, aus kleinen Anfängen entsteht das. Das kann uns herausfordern, in Hingabe zu leben. Das kann uns sehen, dass wir das Wort Gottes wichtig nehmen. Dass wir auch als unscheinbare Menschen, was die große Weltgeschichte angeht, unseren Beitrag zum Erreichen des Reiches Gottes bringen können. Also ich denke, es soll uns herausfordern, halt dich nicht für zu wenig, um deinen Platz im Reich Gottes einzunehmen. Aus dem kleinen Senfkorn, dem kleinen bisschen Sauerteig, wird viel erreicht und das sogar unsichtbar. Du siehst es selbst nicht mal, sondern wirst es meist mal erst in der Herrlichkeit erkennen können, wie Gott durch dich gewirkt hat, wenn wir bereit dafür sind. Das bedeutet aber auch, dass du natürlich mit kleinen Anfängen beginnen musst. Wenn du den Eindruck hast, mein geistliches Leben läuft nicht so richtig und jetzt willst du das revolutionieren und stellst dir in Brake hier die Entscheidung, jetzt wird alles anders. Ich werde jeden Tag 5 Stunden beten und 3 Stunden Bibel lesen und meinen Nachbarn alle helfen und mindestens 2 Leute zum Glauben führen jede Woche. Dann kann ich dir jetzt schon garantieren, du wirst zurückkommen und nach ein paar Wochen frustriert das Handtuch schmeißen. Deshalb auch hier, denk daran, auch Wachstum im geistlichen Bereich kommt nicht durch eine Powersegnung, dass dir jemand ein bisschen Öl über den Kopf gießt und jetzt, wow, du sprudelst über und bist ein total anderer Mensch. Sondern auch das geistliche Wachstum im Leben des Christen ist etwas, was langsam und kontinuierlich wächst. Aber wir müssen dran arbeiten. Nicht? Genauso wie der Sauerteig, der arbeitet ja auch, nur hier von selbst. Das ist der Heilige Geist in uns, könnten wir sagen, aber wir müssen uns dem zur Verfügung stellen. Es muss die Berührungspunkte geben dabei. Also das ist ein Punkt. Der andere ist, das Himmelreich wirkt weitgehend unbemerkt. Es gibt nämlich auch bei uns in der Gesellschaft, viele Leute wollen das ja nicht wahrhaben, eigentlich ist unsere ganze westliche Gesellschaft von dem Evangelium durchdrungen. Selbst bei den Leuten, die ungläubig sind. Denn wenn ihr mal seht, unsere ganze Rechtsprechung ist aufgebaut auf biblischen Prinzipien. Unsere ganze Kunstgeschichte des Abendlandes ist bestimmt von biblischen Prinzipien. Unsere Musikgeschichte ist von biblischen Prinzipien geprägt. Unsere Familienvorstellungen noch davon geprägt, sie immer dabei abzubauen und so. Unser Bildungsideal, die Idee der Demokratie, dass alle Menschen gleich sind, weil sie gleich vor Gott sind. Das war sonst nie in der Geschichte so. Selbst bei den alten Griechen, die man manchmal nennt, nicht. Da waren bloß einige wenige wählen durften. Also das heißt, hier sind ganz viele Sachen, da können wir sagen, dass das Reich Gottes durchdringt auch Menschen, selbst wo sie nicht Christen werden, aber dass diese Gedanken, das Alltagsleben sich auch verändert. Und auch da können wir beitragen dazu. Darüber hinaus, gerade bei diesem Sauerteig, merken wir ja, die Veränderung geschieht von innen raus. Also nicht jemand von außen kommt und sagt, zack, jetzt bist du plötzlich alle Sauerteig. Sondern innerlich passiert etwas und ich glaube es nicht zu überstrapazieren, wenn ich das darauf deute, dass in uns der Heilige Geist lebt und dass der uns Stück für Stück verändert. Und wir haben das ja auch beim ersten Gleichnis erlebt. Habe ich euch ja gesagt, da wird wie gesagt, wenn ein Teil Licht ist, nicht? Und dann kann das andere auch alles Licht. Und dass wir hier merken, es gibt auch da diese Entwicklung. Jetzt ist der Heilige Geist in dir und wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist eindeutig. Den hast du bekommen, als du gläubig wurdest. Aber er erfüllt vielleicht noch nicht alle Bereiche deines Lebens. Sondern das ist dann diese Frage des Wachstums, des Durchsäuern, könnten wir sagen, dass alles davon bestimmt wird. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen könnte, ist, dass die Macht, die wir brauchen, die Kraft, die wir brauchen, die kommt häufig von außen, so wie der Teig bzw. das Mehl jetzt von außen kommt und der Sauerteig natürlich von innen, also einmal außen und innen diese Wirkung. Ja, lasst uns dabei einfach abschließen. Ich hoffe, ihr könnt etwas davon mitnehmen, sowohl als Perspektive des Handelns Gottes in der Welt, als auch die Perspektive, wie Gott bei euch in eurer Gemeinde handelt. Denkt an die Vielfalt, denkt die Verbindung zu Israel, denkt daran, dass alles klein beginnt in eurem Leben, wie im Handeln Gottes. Gott will euch dabei auch gebrauchen. Er will diese Vielfalt zum Ausdruck bringen. Und denkt daran, das Reich Gottes hat in eurem Leben schon begonnen, wenn ihr Christen seid. Aber wir leben darauf, dass es in der Herrlichkeit zu seiner Erfüllung kommt und wir ein kleines bisschen dazu beitragen können. Ich bete noch. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du uns mit diesen Gleichnissen so richtig bildlich vor Augen führst, was in unserem Leben wichtig ist. Vielen Dank, dass du den Anfang des Reiches Gottes gesetzt hast oder dass du angeknüpft hast an das, was ja du schon vorher in Israel gemacht hast. Vielen Dank, dass es wächst und dass wir mitbeobachten können, wie weltweit Millionen von Menschen dir nachfolgen und dich für die wichtigste Person der Weltgeschichte halten und sich nach dir und deinem Wort orientieren wollen. Vielen Dank dafür, dass du uns auch herausgerufen hast aus diesem Bereich der Welt, dem Herrschaftsbereich des Teufels in deine Welt hinein. Und vielen Dank, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der in uns am Arbeiten ist. Vielen Dank, dass du uns auch gezeigt hast, es kommt nicht nur auf uns drauf an, sondern du bist derjenige, der pflegt. Du bist derjenige, der Gärtner, der begießt. Du bist derjenige, der den Sauerteig in uns hineingegeben hat. Und jetzt kann der sich entwickeln. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, darauf aufmerksam zu werden, uns daran zu freuen, nicht zu große Erwartungen zu haben, aber auch, wenn es möglich ist, mit begünstigende Faktoren dazu erzeugen, dass das noch mehr wächst und dass wir noch mehr fruchtbar werden für dein Reich und dass du durch uns wirksam sein kannst. Hilf du uns auch, eine gewisse Offenheit und Toleranz zu haben von Christen, die anders sind, als wir das sind, gerade diese Vielfalt nicht aus dem Blick zu verlieren und uns nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Hilf uns doch da, weise miteinander umzugehen. Amen.